Hoi miteinander, schön seid ihr dabei beim Podcast über Gendermedizin und warum sie das Leben von Frauen und Männern und generell aller Menschen angenehmer macht. Ja, in der Medizin ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter oft gesünder, sie kann sogar Leben retten. Mein Name ist Binja Silberschmidt, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und hole für euch Folge für Folge wissenschaftliche Antworten und praktische Tipps von Expertinnen und Experten, etwa zu Unterschieden bei Hormonen, Schlafverhalten, mentaler Gesundheit oder Schmerzempfinden. Auch immer dabei, Fragen von euch. In Folge 4 widmen wir uns unserer Psyche. Haben Männer und Frauen wirklich so einen anderen Zugang zu ihren Gefühlen? Wie beeinflussen uns geschlechterspezifische Stereotype und soziale Erwartungen? Warum werden Depressionen bei Männern oft nicht oder erst spät erkannt? Und was können wir alle tun, um unsere mentale Gesundheit positiv zu unterstützen? Ich spreche heute mit zwei Fachpersonen, die beide unterschiedliche Forschungsschwerpunkte haben im Bereich mentaler Gesundheit und spannende Perspektiven zu Gender-Medizin-Aspekten in der Psychotherapie einbringen können. Ich freue mich sehr auf Andreas Walter, Psychologe und Professor für Psychotherapieforschung an der Universität Graz und Undine Lang, Klinikdirektorin der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Grüezi miteinander.
Hallo. Grüezi, hallo. Schön hier zu sein.
Ja, zum Einstieg je eine persönliche Frage. Undine Lang, haben Sie heute schon bewusst etwas für Ihre mentale Gesundheit gemacht? Und wenn ja, was?
Ich war heute Morgen schon spazieren mit meinem Hund und das ist sicher etwas, was mich immer erdet und gesund hält.
Ein Ritual, ein tägliches.
Ja.
Schön. Andreas Walter, warum setzen Sie sich spezifisch mit psychischer Gesundheit von Männern auseinander?
Für mich war es einerseits ein Zufall, dass ich an den Lehrstuhl von Professorin Ehlert damals kam, die sehr viel für Frauen getan hat und auch Forschung mit an schwangeren, menopausalen Frauen betrieben hat und sie dann gesagt hat, jetzt braucht es einen Shift. Ich möchte jetzt auch mal mehr die Männerperspektive da abgreifen. Und das war für mich so ein bisschen Wink mit dem Zaunpfahl und da hat sie gesagt, okay, was passiert denn, wenn zum Beispiel Männer älter werden? Wie sinkt da das Testosteron ab? Was hat das für Konsequenzen? Und das war für mich dann klar, okay, ich will da in die Richtung gehen. Und das hat bei mir auch noch einen privaten Aspekt, da ich ein Selbstbetroffener bin, da mein Vater eine unerkannte Depression hatte und dann auch in der Spätfolge dann auch einen Suizid begangen hat und da im Nachgang auch gestorben ist und mir das Thema immer schon sehr wichtig war und ich mich weiterhin dafür einsetzen möchte.
Danke fürs Teilen dieser persönlichen Geschichte. Es tut mir sehr leid, dass Sie diese Erfahrung machen mussten und schön, dass Sie mit Ihrer Forschung etwas so Wertvolles für andere Männer schaffen. Ja, bevor wir eintauchen in die verschiedenen Themen, hören wir ein paar Stimmen aus der Bevölkerung, wie sie Unterschiede bei den Geschlechtern wahrnimmt.
Mann ist dann halt mehr so ein Diskreter, wo sich dann das Gefühl hat, ja, in seiner Männlichkeit kann er sich, glaube ich, schnell mal schwach fühlen, wenn er zugeben muss, ah ja, die Heime läuft es nicht so gut oder mit der Frau. Oder auch im Geschäft, ah ja, es ist mega viel Stress, ich weiß nicht, wie ich es handeln sollte. Ziehen sie sich ja mehr zurück.
Ich habe das Gefühl, dass Männer vielleicht weniger über das reden. Ist jetzt auch mehr geworden. Aber eher so ein bisschen versuchen, selber eine Lösung zu finden, bei so einer männlicher so sozialisiert worden sind, dass man halt wie sagt, ey, der Mann ist eine starke Person, muss immer alles können leisten, keine Schwäche zeigen und dementsprechend eigentlich dann das versucht, im Geheimen sozusagen zu regeln.
Ich glaube, so klischeehaft redet Frau offener darüber, wenn sie ihre nicht so gut geht oder wenn sie überfordert ist oder fragt schneller vielleicht um Hilfe. Aber ich glaube, es ist auch so in der aktuellen Zeit, dass der Mann auch immer mehr auch so zulässt, auszusprechen, wenn es ihm nicht gut geht und nicht in dieser Rolle verharren muss, wo er stark etc. ist.
Es ist halt nach wie vor ein Tabuthema, wo man jetzt weniger gern darüber redet, wie über eine körperliche Erkrankung. Darum ich habe das Gefühl, dass Frauen da eher Hilfe in Anspruch nehmen wie Männer. Und eben das, wie schon auch noch mit dem Rollenbild zu tun hat.
Ja, es sind Viele Themen, die hier gerade schon angesprochen wurden, wir dröseln gemeinsam auf. Und Ine Lang, welche psychischen Erkrankungen betreffen eigentlich vor allem Männer?
Also alle psychischen Erkrankungen betreffen auch Männer. Es gibt aber Erkrankungen, wo eben Männer oder jeweils Frauen eben stärker repräsentiert sind in ihrem Inanspruchnahmeverhalten. Also das haben wir ja auch schon bei den Beiträgen gehört, dass Männer tendenziell vielleicht weniger Hilfe suchen bei gewissen Erkrankungen. Und deshalb sind die Häufigkeiten von den Erkrankungen unterschiedlich, weil die Krankheitsbilder teilweise auch anders aussehen zum Beispiel.
Und wo sind sie bei Männern besonders häufig?
Also zum Beispiel ADHS ist häufiger bei Männern. Das liegt aber auch daran, dass die Erkrankung sich etwas anders äußert, weil sie eher zu impulsiverem Verhalten oder unruhigerem Verhalten neigen, während es bei Frauen die fehlende Aufmerksamkeit eher im Sinne von so einer verträumten Situation ist. Und dadurch sieht man es einfach bei Jungs mehr wie bei Mädchen, fällt mehr auf im Alltag, im Unterricht zum Beispiel.
Und gibt es psychische Erkrankungen, die vor allem Frauen betreffen?
Also Depressionen und Angsterkrankungen sind doppelt so häufig bei Frauen. Auch zum Beispiel bei den Essstörungen sind Frauen tendenziell eher mehr betroffen. Und bei Abhängigkeitserkrankungen ist es so, dass es davon abhängt, welche Abhängigkeitserkrankung von welcher man redet. Früher war Alkoholabhängigkeit bei Männern deutlich häufiger. Da haben aber Frauen so in den letzten Jahrzehnten aufgeholt. Aber zum Beispiel bei Drogenabhängigkeit oder Gaming, Online-Erkrankungen, Casino, sind Männer deutlich stärker repräsentiert. Frauen sind wahrscheinlich bei Kaufsucht stärker repräsentiert, aber nehmen da kaum, also zumindest was ich beurteilen kann aus unseren therapeutischen Angeboten, kaum Therapie in Anspruch.
Ja, wir legen nun den Fokus eine Weile spezifisch auf die mentale Gesundheit der Männer, dem Spezialgebiet von Andreas Walter. Er macht viel Forschung dazu und dazu gleich die Frage einer Zuhörerin.
Können Männer ihre Gefühle wirklich nicht wahrnehmen oder wollen sie es einfach nicht?
Also, da würde ich entschieden dagegen stimmen und sagen, nee, natürlich nehmen Männer auch ihre Gefühle sehr gut wahr. Es kann sein, dass sie ein bisschen in einer Normalverteilung ein bisschen weniger gut sind, also dass es da ein bisschen Unterschiede gibt, aber am Ende geht es darum, wie sie auch kommuniziert werden, die Gefühle. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Also wie drücken die Männer die Gefühle aus? Wahrnehmen tun sie sie und vielleicht können sie sie teilweise nicht so gut einordnen, aber auch da, also in meiner klinischen Tätigkeit als Psychotherapeut habe ich da sehr viele Männer kennengelernt, die sehr gut ihre Gefühle wahrnehmen können und auch verbalisieren können. Aber manchmal ist es auch gesellschaftlich oder in gewissen Beziehungen nicht so gewollt vom Mann selbst oder auch von der anderen Partei, weil sehr oft ist doch noch so dieser Anspruch, dass der Mann eigentlich dieser Fels in der Brandung sein darf, sein sollte und auch stoisch sein sollte entsprechend, ist da, glaube ich, eher der Hund begraben, würde ich mal sagen.
Ja, darauf und auf die Auswirkungen davon gehen wir gleich noch ein. Und Ine Lang hat es schon angesprochen. Depressionen und Angststörungen werden bei Frauen so in unseren Breitengraden ja etwa doppelt so häufig diagnostiziert wie bei Männern. Und gleichzeitig eben gibt es 2 bis 3 Mal mehr Suizide bei Männern als bei Frauen. Andreas Walter, wie ordnen Sie diesen Sachverhalt ein?
Also das ist ja irgendwo ein Paradox, muss man sagen, oder? Weil Depression ist einer der primären Risikofaktoren für Suizid. Entsprechend ist die Frage, sind Männer wirklich nur halb so häufig vertreten bei den depressiven Störungen? Und da gibt es ein paar Studien, einschlägige Studien, die halt zeigen, einerseits kommen Männer nicht so oft ins Gesundheitssystem rein, sie suchen nicht die Hilfe, sie gehen nicht psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Entsprechend werden sie weniger vorstellig im System und man erkennt sie weniger. Das heißt, da sind einerseits die Zahlen schon geringer. Der andere Punkt ist auch noch, dass Männer sehr oft solche männertypischen externalisierenden Depressionssymptome zeigen, die nicht den klassischen Depressionssymptomen von depressiver Stimmung, Interessensverlust ähneln, sondern mehr auch im Bereich Substanzkonsum, erhöhter Substanzkonsum, Ärger, Aggressivität, aber auch reduzierte Impulskontrolle, risikoreiches Verhalten, Somatisierung. und so ein Syndrom sich da bildet, das sie gegen außen eher darstellen, aber eigentlich dahinter verbirgt sich eine maskierte Depression und dann werden sie weniger erkannt. Dann gibt es eben auch Studien, wo, wenn man diese Symptome mit dazu zählt, wenn man das diagnostizieren möchte, dass sich dann die Raten angleichen.
Okay, also wenn eben Depression ein primärer Faktor ist für Suizid, dann ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass die Depressionsanzahl bei den Männern auch höher liegt.
Die Depressionsrate ist meines Erachtens wesentlich höher bei den Männern, als wir das bis jetzt annehmen. Also da sind sehr viele unerkannte Depressionen da und Männer kommen oftmals auch später dann ins Gesundheitssystem rein, wenn es teilweise auch schon chronifiziert ist oder später ist. Und Frauen suchen sich früher Hilfe, das auch wiederum einen Effekt gibt, dass bei gewissen Männern solche Depressionen vielleicht sich gar nicht als Depression dann im Gesundheitssystem widerspiegeln, sondern weil sie schlechte Bewältigungsstrategien hatten und zum Beispiel dann vielleicht Substanzkonsumstörungen entwickelt haben als Bewältigungsstrategie. Also ich hatte eine Depression, dann gehe ich aber eher häufiger Alkohol trinken, weil ich damit das besser bewältigen möchte. Und dann am Ende habe ich nicht eine Depression diagnostiziert, sondern eine Substanzkonsumstörung, die ja doppelt so häufig vertreten ist bei den Männern.
Das mit dem weniger Hilfe suchen bei Männern, das haben Sie beide jetzt schon mehrfach angesprochen. Warum ist das so?
Das ist aufgrund dieser traditionellen Maskulinitätsideologien. Das ist ein Fachterminus, den ich da jetzt bringe. Das sind gesellschaftlich konstruierte und sozial akzeptierte Normen und Standards darüber, wie Männer zu sein und sich zu verhalten haben. Das hatte ich vorhin schon ein bisschen angetönt und auch die Fragen von den Gesprächspartnerinnen, die Sie vorhin kurz eingeblendet haben, spiegeln das auch wieder. Das sind Vorstellungen darüber, dass Männer stark stoisch sein sollten, dass sie emotional restriktiv sein sollten, dass sie eigenständig sein sollten. Also ein Mann sollte zum Beispiel seine Probleme selbst im Griff haben und nicht irgendwie sich damit bei anderen auslassen. Und das sind solche Überzeugungen, die in unserer Gesellschaft weiterhin wirken, dass Männer natürlich da auch den anhaften, den entsprechen möchten und dann nicht die Hilfe suchen.
Diese, wie haben Sie gesagt, traditionelle Maskulinitätsideologien, zeigt sich die bei allen Geschlechtern? Also sind alle quasi davon betroffen oder haben wir alle diese in uns?
Die Geschlechtsrollensozialisierung, das ist der Prozess, wo schon Jungen und Mädchen gelernt wird, wie sie zu sein haben als Junge und Mädchen. Also Pink ist eher für Mädchen, Blau ist eher für Jungs, so diese alten, denkt man, Stereotypen oder Jungs spielen eher mit Autos, Mädchen eher mit Puppen. Das sind so diese Sozialisierungseffekte, die sowohl bei Männern dann, aber auch bei Frauen natürlich irgendwo internalisiert sind. Es gibt Personen, die befürworten die weniger und sind auch weniger konform mit denen, aber es gibt auch viele Personen, die relativ stark diese vertreten. Und entsprechend kann es bei Frauen und bei Männern diese Überzeugung geben.
Also es ist interessant, dass offenbar sozialisierte Aspekte hier einen sehr großen Einfluss darauf haben, ob sich Männer überhaupt Hilfe suchen und es dann je nachdem vielleicht auch zu einem erfolgreichen Therapieverlauf kommen könnte. Gibt es auch biologische Faktoren?
Wir haben relativ stark die Biologie auch mit untersucht und wenn ich in unseren Analysen und den Modellen die biologischen Variablen mit den sozialen Variablen mitlaufen lasse, erklären die sozialen Variablen viel mehr Varianz. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, die sind viel stärker. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Faktor uns angucken, erklärt Testosteron Hilfesuchverhalten oder erklärt Testosteron depressive Symptomatik viel weniger als andere sozialisierte Variablen, wie zum Beispiel eben diese traditionellen Maskulinitätsideologien. Oder auch, da gibt es andere Variablen, die man natürlich auch mit nennen darf, wie zum Beispiel Kindheitstraumata, aber das gehört eher in die Kategorie da rein.
Was braucht es denn, um diese traditionellen Maskulinitätsideologien aufzulösen, also dass es auch Männern besser gehen kann?
Das Ziel ist es nicht unbedingt, diese aufzulösen, weil wenn sie ja gesellschaftlich konstruiert und sozial akzeptiert sind, dann werden sie von unserer Gesellschaft mitgetragen. Also sind sie auch sehr kontextabhängig zu betrachten. Eine dieser Ideologien ist zum Beispiel auch Statusstreben oder Gewinnen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine, sehr stereotypisch, eine Fußballmannschaft aufs Feld schicken, dann möchte die immer noch gewinnen. Und dann ist so diese Ideologie natürlich auch förderlich in dem Zusammenhang. Aber denken Sie zum Beispiel auch an den aufsteigenden jungen Herren oder auch junge Dame, die dann gewinnen möchte oder aufsteigen, Statusstreben hat. Das ist in dem Zusammenhang nicht schlecht. Im Hinblick auf die psychische Gesundheit sehen wir einfach, dass das durchgängig zu negativen Konsequenzen führt. Vor allem diese Subdimension der Self-Reliance, also der Eigenständigkeit und der Emotional Control, dass man seine Emotionalität restriktieren sollte als Mann, die sind ziemlich schädlich, weil man kann sich da nicht öffnen, weder seiner Partnerin gegenüber noch irgendwo einem Mental Health-Spezialisten. Und das führt dazu, dass man sich alleine mit dem Problem fühlt und dass man es nicht wirklich gut bewältigen kann.
Ich glaube, ich muss vielleicht meine Frage auch noch ein bisschen anders stellen, in die Richtung, was kann man vielleicht eben auch machen, damit sich Männer Hilfe holen?
Das, was wir jetzt hier gerade machen, ein Podcast darüber, dass Männer wissen, okay, da gibt es verschiedene Formen von depressiven Phänotypen, sage ich jetzt mal, also wie sich eine Depression ausdrückt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gereizt bin und angespannt bin und ich habe irgendwie nur noch Nackenschmerzen und irgendwie gibt es körperlich keine Erklärung dafür, kann es sein, dass es vielleicht auch eine psychische Erklärung dafür gibt und dass ich das vielleicht mal abklären gehe. Es gibt sehr viele Selbsttests im Internet, die häufig auch gute erste Befunde liefern. Wichtig ist, dass wir in unserer Gesellschaft einfach wissen, dass es dieses Phänomen gibt, dass es diese Ideologien gibt und dass jedermann für sich selbst auch entscheidet, okay, wie fest möchte ich da auch konform sein, oder gibt es da auch gewisse Sachen, wo es dann für mich auch hinderlich ist. Also im Sinne von, kann ich auch Hilfe annehmen, kann ich Hilfe suchen? Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich vielleicht bei dieser Eigenständigkeitsnorm beginnen, mich zu hinterfragen, tut mir das wirklich gut oder lege ich das jetzt ab, weil ich gerade an einem anderen Punkt in meinem Leben bin?
Mhm. Es gibt bei Männern aber auch eine hohe Therapieabbruchrate, also in Studien bis zu 25%. Was gibt's da für Tipps oder wie kann man dem entgegenwirken?
Also gerade in der Therapie, wenn wir jetzt über die klassische Psychotherapie sprechen, da kommt häufig eine Norm, das ist diese Dominanznorm. Man muss als Mann dominant auftreten, aber auch Situationen kontrollieren, in Kontrolle sein. Und in der Psychotherapie kann es häufig auch sein, dass man zunächst einfach mal die Kontrolle abgeben darf, der Therapeutin, dem Therapeuten, sich emotional öffnen muss. Da kann man die Kontrolle teilweise auch verlieren. Und das sind natürlich auch Sachen, die am Anfang vielleicht auch beängstigend wirken. Und entsprechend kann man da auch als Therapeut, als Therapeutin, wenn man diese Prozesse kennt, da früh entgegenwirken. Zum Beispiel, dass man so eine Dominanz-Dimension im Auge hat und merkt, der Mann kämpft gerade ein bisschen, dass er hier die Dominanz abgeben muss. Dann kann man auch solche Status-Ausgleich-Interventionen machen als Therapeutin, als Therapeut, wo man dem Patienten dann signalisiert, hey, ich bin hier nicht irgendwie übermächtig und du musst alles machen, was ich mir vorstelle, sondern wir sind hier in einem Team zusammen und wir möchten zusammen zum Beispiel diese Depression bewältigen und ich bin hier wirklich als Coach an deiner Seite und wir machen das zusammen. Also man schafft hier wirklich auch so ein Wir-Gefühl zum Beispiel, um dann so diese Dominanzunterschiede gefühlten auszugleichen und dann fühlt sich der Mann auch sehr schnell sehr viel besser. Und das haben wir auch in unseren Studiendaten, dass wenn wir solche Interventionen machen, dass die therapeutische Allianz dann bei den Männern signifikant zunimmt und schneller zunimmt, als wenn wir klassische kognitive Verhaltenstherapie machen.
Ja, Sie haben ja da an der Universität Zürich eines der weltweit ersten männerspezifischen Einzeltherapieprogramme entwickelt. Gibt es da noch Erkenntnisse, was besonders gut funktioniert?
Was wichtig ist, ist, dass wir diesen Geschlechtsrollenkonflikt im Auge behalten bei den Männern, weil Männer haben sozusagen eine Doppelbelastung, weil sie einerseits die Depression haben, das sind die klassischen Symptome, depressive Verstimmung, Interessensverlust oder eben auch Suizidgedanken. Und gleichzeitig haben sie auch noch den Geschlechtsrollenkonflikt, der aus den rigiden und restriktiven traditionellen Maskulinitätsideologien resultiert, dass sie sich sozusagen abwerten, weil sie jetzt eine Depression haben. Also ich als Mann darf doch nicht so eine Frauenkrankheit haben. Also dass diese Selbstabwertungen auch noch mitschwingen oder eben auch sagen, ich darf eine Depression gar nicht haben, weil das ist nichts, was Männer haben, ich darf mir auch keine Therapie dafür suchen. Das heißt also, da haben wir wieder eine Doppelbelastung, die wir am Anfang, wenn wir das mit entsprechenden Interventionen gut auflösen können, auch bessere Therapien hinkriegen, weil sonst diese
Geschlechtsrollenkonflikte immer wieder zu therapieinterferierenden Prozessen führen. Dann sträubt sich der Mann, die haben eben eine höhere Abbruchquote. Und wir sehen auch in einer Studie, dass Männer mit einer höheren Konformität zu diesen traditionellen Maskulinitätsideologien auch häufiger die Therapien abbrechen als Männer mit einer geringeren Konformität dazu. Das heißt also auch das kann man reflektieren, mit dem Mann nach vorne holen, zum Beispiel auch sagen, okay, also wieso zeigst du zum Beispiel in deinem Alltag diese Symptomatik deiner Frau gegenüber, bist du ärgerlich, aggressiv, aber zu Hause oder am Arbeitsplatz, wenn dich niemand sieht, dann sinkst du in dich zusammen, bist traurig. Wieso muss diese Maske aufrechterhalten werden? Und dann kommt man mit den Männern dahin, ah, okay, hier geht es um traditionelle Maskulinitätsideologien, ich darf keine vulnerablen Emotionen zeigen. Männer dürfen ja eh sowieso nur die einzig negative sozial akzeptierte Emotion ist Ärger und Aggression bei Männern. Hoffnungslos, traurig, verzweifelt, das dürfen sie gegen außen nicht sein, sonst werden sie nicht mehr so männlich wahrgenommen. Und entsprechend kann man das mit den Männern wirklich gut aufarbeiten. Sie erkennen sich sehr oft selbst darin und können das dann für sich so reflektieren, dass sie sagen, das brauche ich nicht mehr, aber das möchte ich mir beibehalten und auch für sich eine Maskulinitätsideologie selber etablieren, die sie leben möchten.
Da muss sich auch das medizinische Personal oder die Therapeutinnen und Therapeuten auch mit diesen Maskulinitätsideologien auseinandersetzen.
Ja, also wir haben den Anspruch an unsere Studientherapeutinnen, die diese Therapie gegeben haben, natürlich gehabt, auch, dass sie sich selber reflektieren im Hinblick auf ihre Erwartungen, was denn Männer überhaupt leisten können in der Therapie. Und da haben wir eine Studie durchgeführt mit 438 Therapeutinnen, wo wir gesehen haben, wenn wir die TherapeutInnen fragen, mit wem machen sie lieber Psychotherapie für Depressionen, Männer, Frauen oder beiden gleich, oder wo finden sie es auch, einfache, erfolgreiche Therapien hinzukriegen, dann sagen 2/3 mit beiden gleich und dann aber etwa 26-27% sagen, ich mache das lieber mit Frauen, dort ist es einfacher. Und diese Personen, die das angeben, haben selbst, dann das haben wir gemessen, auch höhere traditionelle Maskulinitätsideologien. Die gehen davon aus, dass Männer zum Beispiel weniger Zugang zu ihren Emotionen haben, dass Männer vielleicht in der Therapie eben auch die Dominanz behalten möchten und dann das schwierig wird und dass sie da in Probleme reinlaufen werden in der Therapie. Also das ist wie so ein self-fulfilling prophecy Mechanismus, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn ich denke, ah, mit Männern werde ich weniger gute Therapien haben, die werden sich weniger öffnen, dann werde ich auch weniger gute Verläufe am Ende hinkriegen. Das heißt also, hier ist wichtig, dass die Therapeutinnen sich selber reflektieren, wissen, okay, wenn das der Fall ist, kann ich die und die Schraube drehen und dann läuft's auch besser.
Ja, sehr spannend. Vielleicht Frage an Sie beide. Ich kenne jetzt persönlich Männer, die sich zum Beispiel therapeutisch eher Frauen anvertrauen möchten, aber da gibt es natürlich auch andere. Gibt es dazu auch Forschung? Spielt das Geschlecht der Therapeutin oder des Therapeuten eine Rolle beim Therapieerfolg?
Das ist in vielen Studien untersucht worden. Da gibt es keinen Effekt des Therapeutengeschlechtes. Das heißt, es ist nicht so, dass Männer oder Frauen besser für Männer oder Frauen sind. Es geht vor allem um das Matching. Also hier geht es wirklich darum, ich als Patient, Patientin, Klient, Klientin, sollte mir jemanden suchen, wo ich mich persönlich wohlfühle, wo ich mich fallen lassen kann und auch wirklich den Prozess in Gänze auch nutzen kann und nicht, wo ich die ganze Zeit mich irgendwie doch nicht so richtig wohlfühle. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt hier.
Kann ich Ihnen noch eine Frage stellen? Und zwar bei den 25%, die eher Frauen behandeln wollen von den TherapeutInnen, waren das eher Männer oder Frauen oder gleich verteilt?
Das sind tendenziell ein bisschen mehr Frauen drin.
Ein bisschen mehr Frauen.
Danke für die Frage und danke für diese spannenden Einblicke in das Feld der Depressionen und spezifisch bei Männern. Und Ine Lang, Sie forschen zur Behandlung von psychischen Krankheiten und zu Präventionsmöglichkeiten. Ein Thema ist da unter anderem der Sport auch. Inwiefern hilft Bewegung bei Depressionen?
Also Bewegung ist mittlerweile in den Leitlinien von allen psychiatrischen Erkrankungen enthalten. Und wir wissen, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist in der Therapie. Einerseits über körperliche Veränderungen, aber auch die Selbstwirksamkeit, die dabei eine Rolle spielt. Und natürlich auch die Achtsamkeit, dass man sich mit dem, was man eben gerade tut, was man auch in anderen Therapiemethoden, in der Psychotherapie selber auch anwendet, eben beschäftigt, dass man sich fokussieren kann, dass in dem Moment eben Grübeln zum Beispiel weniger wird und positive Erfahrungen wieder mehr werden, die Offenheit wieder mehr wird.
Man weiß, dass das hilft, aber wie bringt man die Menschen, die jetzt zum Beispiel von einer Depression betroffen sind, dann tatsächlich dazu, eben auch rauszugehen, sich zu bewegen? Ich stelle mir das noch schwierig vor.
Also wir sind da dran, in der Kooperation mit dem Department für Sport in Basel auch neue Möglichkeiten zu finden, Menschen zu motivieren, zum Beispiel mit so Exergaming-Methoden oder eben auch eigenen Präferenzen, die sie haben. Das kann Budo sein oder das kann Tanzen sein zum Beispiel. Ich denke aber, wenn jemand nicht gerne Sport macht oder sich dabei nicht wohlfühlt, macht es auch keinen Sinn, jeden quasi zu Sport zu verpflichten, der jetzt eine depressive Erkrankung hat. Es geht mehr ja auch darum, was ist das, was Menschen eben auch in Kontakt bringt wieder mit der Außenwelt. Das kann auch Ergotherapie oder tiergestützte Therapie sein. Und das können natürlich vor allem auch Kontakte mit anderen sein.
Gibt es beim Thema Bewegung geschlechterspezifische Unterschiede?
Also tendenziell machen Männer mehr Sport. Es ist allgemein so, dass es viele Risikofaktoren oder viele Resilienzfaktoren auch, die zu Depressionen disponieren, bei Frauen nicht so günstig ausfallen. Das ist zum einen, dass sie eben weniger Sport machen, weniger ihre Hobbys pflegen, zum Beispiel auch weniger in Netzwerken sind, also häufiger von sozialer Isolation betroffen sind, dass sie häufiger Angehörige zum Beispiel pflegen oder in familiären, sozialen Kontexten eben, je nachdem auch geforderter sind, was ja auch ein Burnout oder Depressionsfaktor sein kann, weniger verdienen, sich weniger proaktiv bewerben. Das kommt natürlich in den anderen Punkt rein, dass es natürlich eben ein Für und Dawider ist. Einerseits ist man in der Falle, wenn man eben sehr stark mit Status und mit dem beruflichen Kontext und Erfolg sich unter Druck setzt. Andererseits, wenn man natürlich Chancen nicht wahrnimmt oder eben tendenziell mehr überqualifiziert ist, weniger verdient und so weiter, ist das natürlich auch etwas, was auch jemanden zurückwerfen kann. Insofern ergänzen sich natürlich auch diese Faktoren. Das fand ich jetzt noch spannend zu hören.
Und deswegen ist es auch kontextabhängig. Es geht wirklich darum, wo stehe ich gerade mit meiner Person. Also ich glaube, das ist genau das.
Ja.
Was wäre denn wertvoll, aus diesen Umständen jetzt mitzunehmen, auch aus der Perspektive einer Zuhörerin und eines Zuhörers?
Ich denke, wahrscheinlich muss man einfach sehen, dass gerade bei Depressionen Männer vor allem dann depressiv werden, wenn im Kontext des Berufslebens, das kann auch die Pensionierung sein, Schritte nicht funktionieren und die Möglichkeit, über Gefühle zu reden oder über eben genau die Dinge, die Frauen dann wiederum belasten, eben mehr zu fokussieren oder da mehr Energie zu investieren, wahrscheinlich besser ist, während bei Frauen vielleicht manchmal der proaktive Schritt zu einer Bewerbung oder auch das Grenzen setzen, das Nein sagen. Was sicher auch bei Frauen häufiger ist, sind Traumatisierungen, da eben traumafokussierte Therapien eben stärker auch mit zu bedenken oder einzubeziehen. Das wäre so die Message.
Ich denke auch, also gerade bei Männern gibt es natürlich diesen Bereich des Beziehungsverlustes, der bei Männern relativ stark wiegt und wo sie dann auch sehr häufig in suizidale Krisen reinkommen können, wenn es sich zum Beispiel um eine Scheidung handelt. Viel häufiger als auch Frauen, da fällt bei den Männern auch sozial viel öfters viel mehr weg, weil über die Frauen sehr viel soziales Netzwerk auch gestaltet wird. Und da wird sehr oft gesagt, ja, die Männer müssen halt lernen, untereinander bessere soziale Netzwerke zu bilden. Und ich stimme dem zu, und nichtsdestotrotz ist es nicht ganz einfach, weil bei Männern ist es oft so action-based. Also man macht über gemeinsame Erfahrungen, man geht zusammen Fußball spielen, aber dann kommt man nicht so auf diese Gefühlsebene oder auf, oh, ich bräuchte Unterstützung da und dort. Das andere ist auch schon sehr wichtig. Und nichtsdestotrotz wollen wir auch ein Programm starten in Graz, wo wir wirklich Männer in Gruppen auch anleiten, mehr da sich zu betätigen und wirklich auch zu sagen, okay, wir machen was zusammen, wir gehen zusammen klettern, aber dann auch sagen, okay, und wie geht's uns heute gerade und was sind die größten Probleme und wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir da wirklich auch aktiv Gruppen in die Welt rufen, die das unter guter, zunächst mal psychotherapeutischer Leitung, dann aber auch vielleicht mehr selbst organisiert machen können. Es gibt sehr viele Männergruppen heutzutage. Einige, sehr viele machen gute Arbeit, aber es gibt auch sehr viele Bereiche, wo dann Männer sich in diesen traditionellen Maskulinitätsideologien selber noch perpetuieren und verstärken. Und das ist dann wieder dysfunktional. Und deswegen sage ich auch, es sollte natürlich auch wirklich so ein Bereich sein, wo man merkt, hey, hier versucht man aktiv solche dysfunktionalen Kreisläufe, negativ sich selbst verstärkenden Kreisläufe auszuklammern und zu sagen, okay, wo können wir hingehen, dass es besser wird? Und das ist wirklich auch im Hinblick auf die soziale Vernetzung von den Männern ganz wichtig, weil sie da oftmals ein bisschen brach liegen.
Also wo hilft es der mentalen Gesundheit? Und Ihnen lang, Sie forschen ja auch zu Ernährung und Psyche, also inwiefern Ernährung einen positiven Effekt haben könnte. Was sind da Ihre Erkenntnisse?
Also wir haben lang bei uns eben diese Forschung der Hirn-Darm-Achse, also wie diese Darmbakterien sind, gibt ja tausendmal mehr Darmbakterien als Menschen auf der Welt und die versuchen alle uns gesund zu halten und die Idee war eben, wie kommuniziert eigentlich der Darm mit dem Gehirn? Da gibt's ganz viele Wege. Das kann der Vagusnerv sein, den man auch stimulieren kann in der Therapie. Das können Hormone sein, Leptin und Ghrelin. Das kann aber auch die Darmbakterienwelt sein und die ändert sich eben sehr stark mit der Ernährung. Wir sind aber da noch am Anfang der Forschung, welche Art da wirklich am besten ist oder am stärksten wirkt. Es ist so, dass wir im Moment eine Studie machen mit der ketogenen Ernährung. Es gibt aber auch einige Untersuchungen, dass mediterrane Ernährung das Risiko für Depressionen verringert und auch bei Depressionen direkt hilft. Aber es ist noch lange nicht so weit, die Erkenntnisse wie beim Sport zum Beispiel, dass man wirklich sagen kann, wie stark wirkt eine Ernährungsumstellung und wie viel kann man damit auch wirklich bewirken in der Therapie. Was wir gemacht haben, war, dass wir Probiotika eingesetzt haben. Also das sind positive Bakterien, die helfen, dass es weniger Entzündungen gibt und die helfen auch, dass Menschen weniger Ängste zum Beispiel haben, Dinge positiver wahrnehmen auch. Und mit diesen Probiotika haben wir eben gesehen, dass bei Menschen, die schwerere Depressionen haben, wenn man die zusätzlich zu Antidepressiva nimmt, eben die Depression schneller besser wird und auch das Darmmikrobiom sich dann quasi zum Positiven hin wieder verändert.
Würden Sie empfehlen, solche Probiotika auch präventiv zu nehmen?
Nein, das würde ich nicht empfehlen. Ich denke, dass es wichtiger ist, wenn man über Prävention nachdenkt, wirklich über Verhalten oder über das mentale Mindset nachzudenken, als jetzt ein Pülverchen einzunehmen oder so.
Aber in puncto Ernährung ganz konkret, Sie haben die mediterrane Küche angesprochen. Was würden Sie da empfehlen?
Also die bedeutet ja im Endeffekt, dass man eben weniger hochprozessierte Lebensmittel zum Beispiel zu sich nimmt, mehr Nüsse oder Gemüse und Obst, mehr Fisch, weniger Fleisch. Aber im Endeffekt ist sie natürlich auch etwas, was man zusammen isst, also dass man kocht und dass man etwas mit mehr Bewusstsein isst. Und ich glaube, deshalb ist das ist sicher auch ein Aspekt, warum sie in so großen Kohorten einen positiven Effekt hat, weil Menschen zusammen Mittag essen oder kochen und damit natürlich dann auch der soziale Aspekt eine Rolle spielt.
Ja, und die Achtsamkeit. Sie setzen in Ihrer Klinik auch tiergestützte Therapie und psychedelische Substanzen ein. Für welche PatientInnen eignen sich denn solche Ansätze?
Also bei den psychedelischen Substanzen ist es so, dass wir angefangen hatten bei gesunden Menschen erst die Auswirkungen zum Beispiel von LSD eben zu erforschen. Der Felix Müller bei uns und Matthias Lichti von der Uni Basel haben da einige Untersuchungen gemacht, dass eben die Empathiefähigkeit ansteigt und die Öffnung gegenüber anderen. Man hat ein Transzendenzgefühl und man erlebt plötzlich verdrängte Emotionen wieder neu. Das ist eigentlich das, was man beobachten kann. Das ist auch das, was die PatientInnen uns berichten, dass man emotional belastende Erlebnisse plötzlich wieder neu sortieren kann, weil man sie aufgearbeitet hat. Ganz wichtig ist dabei bei der Psychedelika-Therapie, dass man eben eine engmaschige psychotherapeutische Betreuung hat, wo man dann auch eine ganz andere Chance hat, in Kontakt zu kommen. Und eingesetzt werden sie im Moment bei einer großen Studie zu Depressionen, aber auch bei Traumafolgestörungen zum Beispiel oder bei schweren Depressionen, wo es eben keine andere Form der Therapie gab, die geholfen haben. Das sind die Einsatzgebiete.
Und machen die da auch geschlechtsspezifische Forschung?
Nein, da haben wir keine Unterschiede. Also das geht jetzt erstmal um die Wirkung. Wie stark ist die Wirkung? Und perspektivisch kann man sicher oder retrospektiv kann man sicher gucken, das noch geschlechtsspezifisch vielleicht auszuwerten. Aber erstmal sind wir froh, wenn wir verstehen, wie sie ungefähr wirken.
Aber es könnte ein wertvoller Aspekt sein.
Ja.
Vielleicht kann ich da noch was dazu fügen. Ich habe einen Mitarbeiter bei mir im Team, der sich sehr stark zum Beispiel jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz innerhalb der Psychotherapie auseinandersetzt. Und da sehen wir auch, weil Männer halt so ein bisschen technologieaffiner manchmal sein sollen, ne, um jetzt keine Stereotypen zu bedienen, da sprechen wir Männer sehr gut an damit. Also das heißt, auch wenn wir zum Beispiel jetzt Blended Care, also kombinierte Therapie mit künstlicher Intelligenz, aber man sieht man zum Beispiel auch noch einen Therapeuten von Zeit zu Zeit, das sind Ideen, wo wir merken, dass da sprechen Männer sehr gut an und da können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Outreach und auch ein bisschen höhere Therapieaufnahmeraten dann generieren. Das heißt, Männer mehr in die Therapie holen, wenn sie merken, ah, hier gibt's wirklich noch einen Technologieboost und was kann mir jetzt hier die Maschine helfen, wo dann vielleicht der Mensch noch unterstützend dazukommt. Aber ich muss mich vielleicht zuerst nicht mal einem Menschen öffnen, sondern ich kann es auch erst bei einer Maschine probieren und dann gucken, wie sich so anfühlt.
Maschinen können auch eine Herausforderung sein, gerade in der aktuellen Welt. Ich möchte zum Schluss noch ein bisschen zu generellen Tipps, was wir alle machen können für unsere mentale Gesundheit, gehen und dazu gleich noch eine Frage eines Zuhörers.
Wie bleibe ich als normaler Mensch in einer Welt, wo alles so schnell geht, mit künstlicher Intelligenz, mit Krieg, alles auf uns einprasselt, wie bleibe ich gesund?
Frage an Sie beide.
Ich denke, wichtig ist, dass man es schafft, sich auf das zu fokussieren, was man gestalten kann oder das, was einem persönlich wichtig ist und versucht, die Medien und die Außenwelt, die Dinge, die man nicht so sehr beeinflussen kann, etwas auszublenden.
Ja, ich bin da absolut d'accord. Dieses Relativieren auch, dieses ganzen Rauschens da draußen, was sind meine Wirkungsräume? Ich glaube, ich stimme Ihnen einfach komplett zu, Frau Lang. Und finde das auch mit meinen Patienten immer sehr wichtig. Also wenn so viel passiert da draußen, was kann ich zum Beispiel in meiner Familie machen? Was kann ich in meiner Arbeit machen? Was kann ich mit meinen Freunden tun, was mir gut tut und auch längerfristig so bleibt?
Haben Sie da noch ganz konkrete Tipps für den eigenen Alltag?
Also Freundschaften pflegen ist sicher etwas, 2 bis 3 Freunde zu haben, die man immer wieder sieht, also live sieht, nicht jetzt online Freunde, ist sicher etwas, was wichtig ist und sich auch gezielt Zeit nehmen für Dinge, die einem Freude machen. Das können auch Hobbys sein zum Beispiel oder Kontakt mit der Natur.
Und da gibt es aber auch Patienten, die zum Beispiel viel weniger so dieses Soziale brauchen und viel mehr so im Sinn Erfüllung finden, also Meaning and Purpose in Life. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man das für sich gefunden hat, wenn es jetzt irgendwie der Schriftsteller ist, der da so Freude hat, seinen Roman fertig zu schreiben oder irgendwie da eine neue Snooker-Variante spielen möchte, dass man sich auch wirklich da hineingeben kann und sich da die Erfüllung holen kann und die Freude holen kann, die es braucht. Also wo ist meine Passion und was treibt mich auch an, was gibt mir Energie, dass man dorthin geht.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch je nach Person, was zu einem passt und was einem helfen könnte. Wo würden Sie sagen, braucht es unbedingt noch Forschung in der Gendermedizin, punkto mentale Gesundheit?
Ich glaube, gendersensible Therapien ist ganz wichtig. Sie haben vorhin die Traumatisierung angesprochen, also dass man da vielleicht auch für Frauen gendersensiblere Traumatherapien noch gestaltet. Bei Männern gibt es eben auch im Hinblick auf Substanzkonsumstörungen auch ganz viel Bedarf. Also ich glaube, wir müssen da wirklich im Hinblick auf diese Präzisionstherapien, Präzisionspsychotherapien, aber auch Pharmakotherapien. Wir arbeiten ja eben auch mit Testosterongabe, aber wir sind jetzt auch daran, mit Oxytocin weiterzuarbeiten bei Männern, um vielleicht eben auch die Bindungsmöglichkeiten zu erweitern, dass man wirklich auch sagt, was können wir für biologisch XY und XX-Chromosom-Personen auch auf der pharmakologischen Ebene, aber auch auf der psychotherapeutischen Ebene besser anbieten.
Das würde ich auch unterstützen. Ich denke, gerade bei Frauen weiß man ja, gewisse Erkrankungen kommen in der Menopause. Also zum Beispiel gibt es eine späte Psychose in der Menopause oder auch Depressionen, Schlafstörungen. Dann gibt es 20% der Frauen, die eine Geburt hinter sich haben, haben psychiatrische, psychische Konsequenzen, postpartale Depressionen zum Beispiel oder auch Psychosen. Das ist die häufigste Geburtskomplikation. Da müsste man mehr drüber sprechen. Und ich denke auch, dass man da wirklich noch gezieltere Therapiemöglichkeiten, gerade wenn Erkrankungen eben solche Ursachen haben und vielleicht andere Therapiemöglichkeiten etablieren könnte.
Zum Schluss dürfen Sie noch je einen genderspezifischen Wunsch äußern. Was würden Sie sich in Bezug auf mentale Gesundheit von Männern wünschen?
Ich glaube, dass so dieser Mythos von man könnte irgendwie schlafende Hunde wecken, abgelegt wird. Und wenn man merkt, man hat einen Vater, einen Bruder, einen Ehemann, einen Sohn, der irgendwie sich nicht mehr so verhält, wie man es kennt von ihm, der ein bisschen anders wirkt und man macht sich Sorgen, auf ihn zugehen, fragen, was ist los? Ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwas verändert bei dir. Ich bin immer da, um zu reden. Du kannst immer zu mir kommen und wir schaffen das zusammen. Auch so dieses Wir-Gefühl. Es ist immer noch so, dass wir Männer ein bisschen mehr abholen müssen. Darüber haben wir jetzt intensiv gesprochen, dass wir da wirklich einfach sagen, wir gehen auf die Männer mehr zu.
Was würden Sie sich von Frauen wünschen?
Dass sie manchmal vielleicht proaktiver sind. Man muss sie auch ermutigen, denke ich, manchmal zum Beispiel Karriereschritte zu machen oder Grenzen zu setzen oder auch Situationen zu verlassen zum Beispiel.
Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für dieses unglaublich spannende und auch schöne Gespräch und Ihnen Lang und Andreas Walter, danke für das Teilen Ihres Wissens und dass Sie hier zu Gast waren im Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Kinder kriegen. Da erleben Frauen und Männer physisch und psychisch nämlich ganz andere Dinge und es werden ihnen andere Rollen zugeschrieben. Wir beleuchten Ängste, Freuden, Herausforderungen und Bedürfnisse aus Mütter- und Väterperspektive und fragen, was braucht es, damit es Eltern von der Schwangerschaft bis zur und nach der Geburt auch medizinisch möglichst gut geht. Und wo braucht es noch Forschung? Eure Fragen wie immer gerne via Instagram. Das Profil findet ihr in den Shownotes. Und zu guter Letzt, dieser Wissenspodcast ist nur möglich dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Philas Foundation. Die Stiftung setzt sich ein für eine geschlechtersensible Medizin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es um die kleinen und die ganz großen Kinder geht. Tschüss zusammen.